Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Am vergangenen Mittwoch hat Kirche in Not auf einer Pressekonferenz in Berlin seine Studie Hört Ihre Schreie vorgestellt. Der Bericht belegt, dass christliche Mädchen und Frauen in einigen mehrheitlich islamischen Ländern der Welt vermehrt Entführungen, sexueller Ausbeutung, Versklavung oder Zwangsheirat ausgesetzt sind. Das Phänomen ist nicht neu, aber es nimmt zu. Eine Erkenntnis des Berichts lautet, dass es sich bei diesen Fällen nicht nur um traurige persönliche Einzelschicksale handelt, es steckt mehr dahinter. Islamistische Gruppen wollen die christlichen Gemeinschaften in solchen Ländern gezielt schwächen, ja ausrotten. Mein Kollege André Stiefenhofer hat zu diesem Thema die US-amerikanische Menschenrechtsexpertin Michelle Clark befragt, die maßgeblich an dem Bericht Hört Ihre Schreie mitgewirkt hat.
Welcome, Professor Clark.
Thank you, André.
Danke, André.
Wie kam es zu Ihrer Mitwirkung an Hört Ihre Schreie? Warum ist Kirche in Not an Sie herangetreten?
Meine berufliche Laufbahn hat sich immer vor allem auf internationale Menschenrechte konzentriert, besonders auf Frauenrechte. So habe ich sehr ausgiebig im Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels gearbeitet. Ich habe aber auch zur Aufnahme von Flüchtlingen gearbeitet, habe mit Asylsuchenden gearbeitet und habe auch besonders mit jungen Mädchen gearbeitet, die durch verschiedene Umbrüche in ihrem Leben traumatisiert wurden. Aus politischen, aus religiösen Gründen, aufgrund einer Vielzahl von Faktoren. Das Thema Religionsfreiheit war mir also immer zutiefst wichtig. Und ich bin im Moment dabei, ein Buch über die Aufnahme der sowjetischen Juden im damaligen Israel und ihre Erlebnisse zu schreiben. Im Zuge meiner beruflichen Laufbahn wurde ich Freund, Kollege und schließlich Mitarbeiterin von John Eibner von Christian Solidarity International, der sich auch viel Arbeit gemacht hat, um verfolgten Christen auf der ganzen Welt zu helfen. Er hat bemerkt, dass ich eine Begabung hatte, mit jungen Frauen zu sprechen, die sehr schwere Zeiten durchgemacht hatten. Und er fragte mich, ob ich ihm dabei helfen könnte, mehr aus erster Hand darüber zu erfahren, was koptischen Frauen in Ägypten widerfährt. Vor meiner wissenschaftlichen Arbeit hatte es viele anekdotische Erzählungen gegeben, einige wenige ernsthafte investigative Prozesse, Berichterstattungen, die die BBC gemacht hatte, verschiedene Zeitungen haben berichtet. Aber insgesamt war das wirklich nicht sehr viel. Ich konnte im Anschluss zweimal nach Ägypten reisen mit Unterstützung von Nadia Ghali, einer koptisch-christlichen Aktivistin. Sie war sehr hilfreich für die Arbeit, die wir getan haben. Sie war meine Übersetzerin, sie half uns, die Details unserer Reise zu ermöglichen, um Kontakt mit Frauen herzustellen, die aus Situationen von Entführung, Zwangsverheiratung, Zwangskonversion zurückgekehrt waren. Oder mit ihren Familien, wenn die Frauen nicht zurückgekehrt waren. Wir trafen uns auch mit verschiedenen Menschenrechtsanwälten, die diese Personen vertraten, um ihnen zu helfen, sie zurückzubekommen oder eine Form der Entschädigung zu erhalten, im Anschluss an das, was ihnen widerfahren war. Und diese Besuche führten zu zwei Berichten, die anschließend im Mittelpunkt zweier Anhörungen der US-Helsinki-Kommission des US-Kongresses standen, damals unter dem Vorsitz des Kongressabgeordneten Chris Smith, was der Situation, der sich in Ägypten zutrag, erheblich mehr Sichtbarkeit gab.
Was haben Sie herausgefunden? Ist das ein verhältnismäßig neues Phänomen oder besteht es seit Jahrzehnten und wir haben es nicht erkannt?
Bei meinen Nachforschungen stammte die früheste Dokumentation, die ich finden konnte, aus der Mitte der 70er Jahre, als Aktivisten für Religionsfreiheit einige Fälle von Entführungen feststellen konnten. Es gab aber niemals irgendeine wissenschaftliche Untersuchung darüber. Aber gewiss geht das Problem mindestens zurück in die 70er Jahre, höchstwahrscheinlich auch noch weiter. Der Missbrauch von Frauen im Zermürbungskrieg gegen religiöse Minderheiten ist leider kein neues Phänomen.
Aber hat diese Frage mit dem Aufstieg des Islamischen Staates eine neue Dringlichkeit bekommen?
Ich würde sagen, es hat zugenommen. Was wir herausgefunden haben, was ich bei meinen Nachforschungen herausfinden konnte und auch andere, die das bekräftigen, ist, die Attacken auf junge koptische Frauen haben zahlenmäßig zugenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Vorfälle organisiert und geplant werden. Es sind nicht bloß zufällige Vorkommnisse, die auf Gefühlsausbrüche zurückzuführen sind. Sie werden sehr genau geplant. Sie haben Methode. Und die Anwälte, die Kopten vertreten, weisen darauf hin, dass die Anzahl der Fälle, mit denen sie sich befassen, zugenommen haben. Das bedeutet, dass die Gesamtzahl noch stärker zugenommen hat, weil viele Menschen nicht zu Anwälten gehen. Und unser Bericht dokumentiert diese Fälle stellvertretend für eine Vielzahl anderer Vorkommnisse.
Sie sagen also, dass es eine Strategie der Islamisten ist, christliche Frauen ins Visier zu nehmen, um ihre Familien zu zerreißen?
Es zerreißt nicht nur ihre Familien, denn wegen der Art und Weise, in der das islamische Recht strukturiert ist, handelt es sich eigentlich um einen Zermürbungskrieg gegen religiöse Minderheiten. Wenn eine junge koptische Frau mit Gewalt konvertiert wird oder durch Täuschung konvertiert und verheiratet wird und in eine islamische Familie gebracht wird, primär mit einer Form von Gewalt wie Menschenraub, Entführung oder Täuschung, indem man Möglichkeiten vortäuscht, die es nicht gibt, Liebe zum Beispiel, wenn sie dann einen Konversionsprozess durchmacht, ist es für sie unmöglich, auch wenn es ihr gelingt, zu entkommen oder die Familie sie entlässt, ihren christlichen Status wiederzuerlangen. Wenn du zum Islam konvertierst, darfst du nicht zurück zum Christentum konvertieren, selbst wenn du ursprünglich als Christ aufgewachsen bist. Wenn die Frau Kinder hat, werden diese Kinder für immer Muslime bleiben. Darum, eine wachsende Zielgruppe, die wir dokumentieren konnten, sind die jungen Mütter mit Kindern. Ihre Anzahl ist signifikant geworden. Und einer der Gründe dafür, glaube ich, ist der, anstatt dass man nur eine Person aus der christlichen Volksgruppe herausnimmt, nimmt man jetzt die Mutter und die Kinder heraus und damit auch die Kinder und die potenziellen Enkelkinder.
O Pastor Animarum, Hirte der Seelen. Musik der heiligen Hildegard von Bingen war das. Es sang The Oxford Camerata unter der Leitung von Jeremy Summerly. Frauen sind auch das Thema unserer heutigen Sendung, wenngleich in einem traurigen Zusammenhang. Kirche in Not hat einen Bericht über entführte und zwangsislamisierte christliche Frauen herausgebracht, den uns heute die US-amerikanische Menschenrechtlerin Michelle Clark im Gespräch mit André Stiefenhofer vorstellt.
Es ist immer problematisch, verallgemeinernd über solche Fälle zu sprechen. Können Sie uns einige spezifische Fälle schildern, mit denen Sie zu tun hatten?
Also, ich erinnere mich, was mir ganz besonders aufgefallen ist. Dazu gehört das Engagement der Väter mancher dieser jungen Frauen. Sie wurden zu den größten Anwälten für die Freilassung ihrer Töchter. Ein Herr, mit dem ich gesprochen habe, hatte einen Anruf erhalten, einen sehr bedrohlichen Anruf, in dem es hieß: Geben Sie Acht auf Ihre Tochter, wir beobachten euch. Das hat ihm natürlich einen Schrecken eingejagt. Er ist ein berufstätiger Mann. Er arbeitet, er sorgt für seine Familie. Und so ging er auf Nummer sicher. Er hat seine Tochter aus der Schule genommen, hat sie zu Hause gelassen, hat seiner Frau strenge Anweisungen gegeben, die Tochter nicht ohne Begleitung aus dem Haus zu lassen. 2 oder 3 Wochen nach dieser ersten Drohung fragte die Tochter ihre Mutter, ob sie auf den Markt gehen dürfe. Sie wollte einfach einmal das Haus verlassen. Und der Markt war, ich erinnere mich, dass er das geschildert hat, ungefähr 250 Meter vom Haus entfernt. Sie ging zum Markt und wurde nie wieder gesehen. Er erhielt danach Anrufe und konnte auch mit seiner Tochter sprechen. Er hat auch Mitschnitte dieser Nachrichten aufgenommen, hat der Polizei berichtet. Er hatte die Telefonnummern, von denen die Drohanrufe gekommen waren. Aber auf nichts davon gab es eine Reaktion. Und er hatte beim letzten Stand unserer Gespräche keinerlei Unterstützung von Seiten der Behörden erhalten. Noch konnte er seine Tochter bisher wiedersehen. Es gibt verschiedene Fälle von jungen Frauen, die aus einem kaputten Zuhause oder aus zerrütteten Familien kommen. Und wie es so kommt, als sie sich mit Nachbarinnen und Mitschülerinnen anfreunden, sagte ein junges Mädchen aus einer muslimischen Familie, oh, mein Bruder mag dich wirklich gern. Weißt du, er würde dich gerne öfter treffen. Daraufhin beginnt eine Beziehung, eine Freundschaft. Das junge Mädchen fühlt sich wohl, sie wird locker und freut sich und bekommt das Gefühl, dass man sie für wertvoll, hübsch und klug hält und dass jemand sie mag. Und in einigen speziellen Fällen war das nur eine Falle. Man hat sie zu dem Mädchen, mit dem sie befreundet war, nach Hause eingeladen und dort wurde sie von einem Mann missbraucht. Da sie missbraucht worden war, katapultiert das den ganzen Prozess auf eine völlig andere Ebene. Denn wenn sie aus einem konservativen Umfeld kommt, wird eine junge Frau, die missbraucht wurde, nicht mehr als ehrbar angesehen. Dann wird es für sie sehr schwierig, wieder zurückzukehren. Oder sie wird missbraucht und vergewaltigt und zu einer Ehe mit gleichzeitiger Konversion gezwungen. Was ursprünglich für vielversprechend begonnen hatte, mit einem Freund, was für sie schön war, erweist sich als Albtraum. Es gibt Leute, die versuchen, dieses Phänomen von Entführungen, von Zwangskonversionen sozusagen zu leugnen. Und sie sagen, naja, die jungen Mädchen wollen eben Spaß haben. Sie sind selber schuld. Letztlich haben alle, die sich mit Menschenhandel beschäftigen, aber schon lange erkannt, dass das Loverboy-Phänomen sogar eine Form von Rekrutierung darstellt. Es wurde sehr gut untersucht, sehr gut identifiziert, wo junge Männer speziell junge Frauen ins Visier nehmen. Wir wollen sie umwerben, wir wollen sie anlocken, wir wollen ihr Vertrauen gewinnen. Aber all das ist eine sehr trügerische Taktik. Das sind gewiss nicht Beziehungen, die sie nach Treu und Glauben eingegangen sind. Dabei haben sie von der Gutgläubigkeit und der Verletzlichkeit junger Frauen profitiert.
Es wäre sehr wichtig, diese Rekrutierungen zu unterbinden, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Es wäre wichtig, das alles publik zu machen. Aber die Familien sind verständlicherweise zurückhaltend, das anzusprechen, wegen der großen, gefühlten Schande, ebenso die betroffenen Frauen. Wie können wir helfen, diese Mauer des Schweigens zu brechen?
Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage und eine sehr herausfordernde Frage. Aus einer Vielzahl von Gründen. Offenkundig ist es schwierig, nach Ägypten zu gehen und dort Recherchen zur Menschenrechtslage durchzuführen. Wir sind uns in der Geschichte und der Herausforderungen angesichts dessen nur zu bewusst. Es ist auch eine echte Herausforderung, Familien zu finden, die bereit sind, mit Außenstehenden zu sprechen, wegen der Angst. Und wir mussten den Vätern, den Müttern, den jungen Frauen Anonymität zu sichern, als Bedingung dafür, dass sie mit uns sprechen. Die Rechtsanwälte sind natürlich sehr froh. Sie sind sehr kooperativ und bereit, sich offiziell zu äußern und Hinweise zu liefern, dass es gewisse Fälle gibt, dass die Details sehr schwierig sind. Die BBC hat vor ein paar Jahren eine hervorragende Geschichte darüber gebracht. Es gibt Menschen, die bereit sind, darüber zu sprechen. Ein Feld, das weiter erforscht werden sollte von denen, die dies noch mehr zur Sprache bringen und mehr Bewusstsein schaffen wollen. Es gibt Frauen, die in verschiedenen Ländern Asyl bekommen konnten, weil sie eine begründete Furcht vor Gewalt oder bereits erfolgte Versuche einer drohenden Entführung nachweisen konnten. Und wir als Anwälte dieser Frauen könnten erwägen, solchen Bereichen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, bei der Arbeit mit der koptischen Gemeinschaft in der Diaspora, mit Verteidigern, Überlebenden, Familien, um zu verstehen und nach Bereitschaft zu suchen, die Geschichte über das, was geschehen ist, mitzuteilen. Selbstverständlich sind das die stärksten Stimmen.
Noch einmal Musik der heiligen Hildegard von Bingen. Wir hörten das Kyrie wiedergesungen von The Oxford Camerata. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung Weltkirche aktuell steht die Studie »Hört ihre Schreie über entführte und zwangsislamisierte christliche Frauen«. Die US-Amerikanerin Michelle Clark hat an diesem von Kirchennot herausgegebenen Bericht mitgewirkt und wird uns jetzt unter anderem verraten, was man tun kann, um auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen.
In Ihrem Fall war es wohl die koptische Gemeinschaft, die Ihnen geholfen hat, die Opfer zu erreichen. Ist das richtig?
In der Tat. Ich habe zu Beginn schon Nadia Ghali erwähnt. Sie ist eine koptische Christin. Sie kannte die Gemeinschaft dort. Sie genoss Vertrauen und konnte uns dabei helfen, die richtigen Leute zu kontaktieren und die Begegnungen zu haben, die nötig waren.
Es ist also sehr wichtig, diese Gemeinschaft zu stärken, dieser Gemeinschaft zu helfen, für die Opfer das Wort zu ergreifen. Der Bericht von Kirche in Not stellt fest, dass über das Thema der verschleppten und zwangsverheirateten Frauen in unseren Medien zu wenig berichtet wird. Das ist überraschend angesichts unserer Sensibilität für Genderfragen und angesichts einer woken Generation. Woher kommt diese zurückhaltende Berichterstattung?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe sie mir ein wenig durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, ein Grund dafür ist, dass es dabei um Religion geht. Und mit Sicherheit sind beim westlichen Feminismus Religion und Frauenemanzipation nicht immer die harmonischsten oder verständnisvollsten Partner, aus Gründen, die wir alle kennen. Auch gibt es eine Neigung, sich zurückzuhalten mit Urteilen. Ich benutze das Wort im weiten Sinne, wenn es um die religiösen Praktiken einer anderen Kultur geht, gehen wir davon aus. Wenn die das so machen, wer sind wir, dass wir uns in religiöse Praktiken einer anderen Kultur einmischen? Wer sind wir, dass wir uns in religiöse Praktiken der islamischen Gemeinschaft einmischen? Da ist die Ablehnung bei uns sehr entschieden und sehr schnell da. Und es ist schwieriger, dem mit Beweisen beizukommen.
Also wäre eine der Hauptaussagen des Berichts, es ist ein religiöses Thema und es sind Islamisten, die christliche Frauen zwingen, zu heiraten und ihre Familien zu verlassen.
Das ist das, was wir herausgefunden haben. Und auch andere finden das heraus. Andere als der Kirche in Notbericht hört ihre Schreie. Es gibt auch Berichte von anderen, ja.
Welche konkrete Hilfe können wir von Europa und den USA aus leisten?
Ich glaube, dass ein Verständnis und Bewusstsein davon auf hoher Ebene in unseren verschiedenen Ländern sehr wichtig ist. Denn das wird jenen Kopten, die außerhalb von Ägypten leben, zu dem Gefühl verhelfen, dass sie gestärkt und ermutigt werden, dass mächtige Regierungen sich kümmern und der Sache annehmen. Im Hinblick auf die Arbeit im Lande müssen wir es zu einem Gesprächsthema auf hoher politischer Ebene machen, weil das immer wichtig ist. Wir müssen die Menschen aber auch wissen lassen, die Kopten, die in diesen Ländern vor diesen besonderen Herausforderungen stehen, dass es Menschen beschäftigt. Der Gedanke der Ermutigung und des Engagements von außen hat einen psychologischen Einfluss, der zwar all das nicht mindert, was geschieht, aber wie Sie wissen, kommt Hoffnung aus einer Vielzahl von Quellen. Und zu wissen, dass sich jemand sorgt und jemand sich für einen einsetzt, das ist hilfreich und wichtig. Und ich glaube auch, dass es anerkannt werden sollte, wenn junge koptische Frauen in anderen Ländern Asyl suchen, dass es sich in der Tat um einen legitimen Anspruch handelt. Ich war zusammen mit verschiedenen Menschenrechtsanwälten hier in den USA damit befasst, koptisch-christlichen Frauen bei ihrer Asylsuche zu unterstützen, wo das Ersuchen gewährt wurde. Weil heute zunehmend evident wird, dass es sich um eine reale Furcht, eine reale Bedrohung, eine reale Möglichkeit handelt.
Der Kirche in Not-Bericht Hört ihre Schreie richtet sich besonders auch an Politiker. Was können Politiker tun?
Politiker sollten tun, was sie gut können. Und zwar sollen sie sicherstellen, dass man darüber spricht. Sie sollten in Deutschland darauf sehen, was es für Asylvorschriften für Kopten gibt. Unsere Regierungen, die deutsche Regierung und die amerikanische Regierung, sind von Gesetz wegen sicherlich eingeschränkt hinsichtlich konkreter Aktionen. Aber sich zu bemühen, daran zu arbeiten, dass für jene, die diese Art von Religionsverfolgung erlebt haben, ein sicherer Raum geschaffen wird, ist sehr wichtig. Wir sollten zur Vergewisserung beitragen. In den Vereinigten Staaten habe ich an einem Bericht zur Religionsfreiheit mitgearbeitet, der vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde, um zu vergewissern, dass das, was berichtet wird, zutreffend ist. Es gab eine Zeit, als man in Bezug auf Berichte über die Situation der Kopten in Ägypten von mutmaßlichen Fällen sprach. Und zusammen mit Anwälten haben wir beträchtlichen Druck ausgeübt, um den Begriff mutmaßlich oder mutmaßliche Fälle zu streichen. Vielmehr dokumentiert es, dass diese legitim und überprüfbar sind. Das führt zu einem Dominoeffekt. Je mehr die Medien erkennen, dass sie nicht über Mutmaßungen sprechen, dass wir von legitimen Interessen sprechen, die von Belang sind, desto mehr Gewicht hat die anschließende Berichterstattung. Journalisten werden sich dadurch mehr ermutigt fühlen, eine Geschichte zu bringen, wenn es Belege gibt für einen öffentlichen Aufschrei.
Und diese Belege liefert der Bericht Hört ihre Schreie von Kirche in Not. Danke vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Mitwirkung an diesem Bericht.
Es ist mir eine Ehre. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben.
Der Bericht Hört ihre Schreie über entführte und zwangsislamisierte christliche Frauen war heute das Thema bei Weltkirche aktuell. André Stiefenhofer sprach darüber mit der Menschenrechtlerin Michelle Clark. Die deutsche Stimme verlieh ihr Sarah Moser. Und wir haben jetzt noch ein wenig Zeit und die wollen wir nutzen, um reinzuhören in die Pressekonferenz vom vergangenen Mittwoch, als die Studie vorgestellt wurde. Auch dort war Michelle Clark wieder mit dabei und richtete ihren Blick besonders auf die religiös motivierte Strategie der Entführer.
To my second point, that we are talking about systematic effort to wage a war of attrition
Zu meinem zweiten Punkt, also dass es sich um systematische Bemühungen handelt, einen Zermürbungskrieg gegen die christlichen Minderheiten in Ägypten zu führen, der sich gegen Frauen und Mädchen richtet, möchte ich Folgendes hervorheben. Entführungen und Verschleppungen sowie die damit einhergehenden körperlichen und seelischen Misshandlungen haben ein einziges Ziel, die Zwangskonversion und Verheiratung junger Frauen und Mädchen, um die Zahl der Kopten in Ägypten zu verringern. Das islamische Recht verbietet die Heirat einer muslimischen Frau mit einem nicht-muslimischen Mann, während ein muslimischer Mann eine nicht-muslimische Frau heiraten darf. Daher gibt es keine religiöse Notwendigkeit für eine solche Konversion, wenn ein muslimischer Mann eine Koptin heiraten möchte. Die Kinder werden als Muslime betrachtet, da der Islam durch den Vater weitergegeben wird. Da muss man sich fragen, warum überhaupt die Konversion? Konversionen zum Islam erfordern traditionell religiöse Beratungsgespräche mit Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft vor der eigentlichen Konversion. Ziel dieser Sitzung war es, dem potenziellen Konvertiten oder der Konvertitin die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und beide Seiten zu hören. Ein Mitglied des eigenen Klerus und einen islamischen Geistlichen. Diese Praxis wurden von der ägyptischen Regierung nach dem Ende der Mubarak-Ära gestoppt. Und solche Sitzungen wurden nicht wieder eingeführt, jedenfalls nicht in der Praxis. Und wie Florian schon gesagt hat, haben Konversionen zum Islam auch langfristige Auswirkungen. Wenn eine Christin zum Islam konvertiert ist, selbst wenn sie dazu gezwungen wird, kann sie ihre christliche Identität nicht mehr zurückgewinnen, selbst wenn sie ihren muslimischen Ehepartner verlassen kann. Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen, werden als muslimisch angesehen und jede weitere Ehe wird rechtlich nicht mehr anerkannt. Bitte denken Sie an die Folgen für das wirkliche Leben. Eine junge Frau kehrt vielleicht in ihr Elternhaus zurück. Sie bleibt rechtlich gesehen Muslima. Sie ist nicht in der Lage, ihre ursprüngliche christliche Identität wiederzuerlangen, auch wenn ihre Konversion das Ergebnis von Zwang oder Nötigung war. Vielleicht wird sie in der eigenen Gemeinschaft als Ausgestoßene betrachtet. Und sie kann nie wieder einen Christen heiraten, eine Ehe, die rechtsgültig ist, führen und Kinder gewähren, die als ehelich und christlich anerkannt werden. In vielen Fällen bleibt diesen jungen Frauen nichts anderes übrig, als in spezielle Heime zu fliehen, wo sie ausgegrenzt bleiben. Und ich war in solchen Heimen. Manchmal werden diese Frauen mit älteren Witwen in ihren Gemeinden verheiratet, wo sie dann quasi als Dienerinnen, Pflegerinnen oder oft auch als unwillige Sexualpartnerinnen leben. Versuche von Familienmitgliedern, rechtliche Schritte einzuleiten, werden von den Behörden in der Regel abgewiesen. Viele koptische Eltern, deren Töchter verschwinden, zögern, sich an die Polizei zu wenden. Sie fürchten negative Konsequenzen. Und sie wissen, dass ihre Beschwerden selten ernst genommen werden. Ich habe mit Eltern gesprochen, die mir gesagt haben, dass selbst bei Vorliegen von Beweisen wie Aufzeichnungen von bedrohenden Telefongesprächen oder Handyortungen oder Bildern von Familienmitgliedern auf Webseiten wird die nicht handeln, wenn es um solche Konversionen geht. Ich habe mir einige dieser Telefongesprächsaufzeichnungen angehört. Auch wenn ich die Worte nicht verstehe, sind die Angst und Panik in der Stimme einer Tochter, die mit ihrem Vater spricht, herzzerreißend.
Soweit ein Ausschnitt aus der Stellungnahme von Michelle Clark bei der Pressekonferenz in Berlin am vergangenen Mittwoch, bei der auch Regina Lynch gesprochen hat. Regina Lynch ist Projektdirektorin bei der Internationalen Zentrale von Kirche in Not und sie richtete ihren Fokus auf einige Schwerpunktländer dieser Verbrechen von Entführung und Zwangskonversion. Sie schilderte unter anderem das Schicksal der 14-jährigen Myra Shabazz aus Pakistan.
In Pakistan, forced marriage and conversion of Christian girls and women is endemic.
In Pakistan mögen die ursprünglichen Ursachen andere sein, aber die Entführung, Zwangsverheiratung und Konvertierung von christlichen Mädchen und Frauen ist endemisch. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Am 28. April 2020 erzählte mir eine Familie, kam ein Mädchen nach Hause und die Familie macht dann die Türen zu, damit sie geschützt seien gegen Männer, die die Mädchen entführen oder vergewaltigen. Und ich muss sagen, dass damals habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, aber jetzt weiß ich, dass das keine Geschichten waren, sondern wahr waren. Und im Film haben wir ein Beispiel gesehen, nämlich von Myra Shabazz. Sie war 14 Jahre alt und sie war auf dem Heimweg. von der Schule in der Nähe von Faisalabad in Pakistan. Es war der 28. April 2020. Und Myra, als christliches Mädchen, war ihr schon klar, dass sie in einem Land, in dem Nicht-Muslime schikaniert werden, dass sie ein leichtes Ziel für Entführer war. Und dann wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr. Sie wurde von drei Männern überfallen, sie wurde in ein Auto geworfen und sie wurde dann vergewaltigt und gefoltert. Und sie erzählte der Polizei später, sie haben mir gedroht, meine ganze Familie zu ermorden. Sie haben mir auch Nacktvideos und Bilder gezeigt, die sie von mir während der Vergewaltigung mit ihrem Handy gemacht hatten. Aus Angst um ihre Familie und aus Scham konvertierte Myra zum Islam und heiratete einen ihrer Entführer. Ihre Familie wandte sich ans Gericht, um ihre Tochter aus dieser Zwangsehe zu befreien, aber sie hatten keinen Erfolg. Myra gelang schließlich die Flucht und sie und ihre Familie verstecken sich jetzt, denn die Entführer haben gedroht, sie und ihre Familie zu töten. Ihre einzige Hoffnung ist nun, in einem Land Asyl zu finden, in dem ihre Sicherheit gewährleistet ist. Ihr Leben ist völlig zerstört worden. Im April 2019 berichtete die pakistanische Menschenrechtskommission, eine nationale Nichtregierungsorganisation, dass es allein in der Provinz Sindh im vergangenen Jahr 1000 Fälle von Zwangskonvertierung von Christinnen und Hindu-Frauen gegeben hatte. Also nur in dieser einen Provinz, nicht im ganzen Land, in dieser einen Provinz. Führende Vertreter der christlichen Kirchen und anderer Minderheiten haben sich beim obersten Gerichtshof von Pakistan für eine Verfassungsbeschwerde zum Schutz von Mädchen vor Zwangsbekehrung und Zwangsheirat eingesetzt. Das war jedoch ohne Erfolg. Religiöse politische Parteien haben sich gegen die Änderung des Senats im Jahr 2019 ausgesprochen, mit der das Mindestheiratsalter für Mädchen von 16 auf 19 Jahre angehoben werden sollte. Sie behaupteten, die vorgeschlagene Gesetzgebung sei anti-islamisch und sie forderten, dass sie vom Islamischen Rat diskutiert werde. Häufig ist es in Pakistan so, dass Richter und Staatsanwälte die Heirat genehmigen, wenn das Mädchen seine erste Periode hatte. Und Polizei und Gerichte werden zudem oft beschuldigt, mit den Tätern zusammenzuarbeiten. Was können wir nun also tun, um sicherzustellen, dass junge Mädchen wie Myra sicher sind? Es ist ein harter Kampf, aber wir dürfen und können nicht aufgeben. Unsere Stiftung, Kirche in Not, unterstützt die Arbeit der Nationalen Katholischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden in Pakistan, um dieses Handlungsmuster der Ungerechtigkeit zu durchbrechen, nämlich dass weibliche Minderjährige oder Frauen entführt, vergewaltigt, gewaltsam von ihrem Glauben abgebracht und mit ihren Entführern verheiratet werden. Die Kommission entwickelt derzeit ein ehrgeiziges Programm zum Schutz von Mädchen aus Minderheitengemeinschaften in Pakistan. Das Programm setzt sich für echte Veränderungen und eine strengere Gesetzgebung ein. Ich möchte abschließen mit den Worten einer christlichen Mutter. Sie sagte uns: Können Sie sich vorstellen, wie es ist, eine Mutter zu sein und zu wissen, dass ihrer Tochter diese schrecklichen Dinge angetan werden? Und was vielleicht noch schlimmer ist, ist die Erkenntnis, dass man absolut nichts dagegen tun kann. Und das alles wegen des Glaubens, den wir bekennen. Auch wir müssen uns für die Mädchen und die Frauen einsetzen, die wegen ihres Glaubens verfolgt und aufgrund ihres Geschlechts sexuell angegriffen werden. Wir müssen uns für die Sache dieser Mädchen und Frauen einsetzen. Wir müssen ihre Stimmen und ihre Schreie hören. Vielen Dank.
We need to champion the cause of these girls and women, and we need to hear their voices, their cries. Thank you.
Weltkirche aktuell, heute ganz im Zeichen eines sehr traurigen und viel zu wenig bekannten Themas, der gezielten Entführung und gewaltsamen Zwangsbekehrung christlicher Frauen und Mädchen. Damit das nicht so bleibt, sind auch Sie gefragt: Bringen Sie dieses Thema in die öffentliche Diskussion ein, sprechen Sie mit Journalisten, mit örtlichen Politikern oder anderen Meinungsmachern darüber. Und vor allem bestellen Sie die Studie Hört Ihre Schreie. Sie ist kostenlos und kann bei Kirche in Not unter der bekannten Telefonnummer oder im Internet unter www.kircheinnot-shop bestellt werden. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem Thema, Andreas Wolf, für die wunderschöne Musik, und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.